Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Der Syrienkrieg, der heute vor 5 Jahren begann, bringt vor allem tragische Verluste. Das Land liegt fast zur Hälfte in Trümmern. Viele Menschen sind tot oder auf der Flucht. Doch heute gibt es einen kleinen Hoffnungsschimmer. Diese russischen Soldaten haben in Syrien gekämpft gegen, wie die Russen sagen, Terroristen. Seit heute werden sie aus dem Bürgerkriegsland abgezogen. Russlands Präsident Putin ruft überraschend Teile seiner Truppen zurück in die Heimat. Allerdings heißt das nicht, dass die Russen damit kein militärischer Player mehr sein werden. Es ist eben nur ein Teilabzug, und zwar ein wohlkalkulierter. Sendet er damit doch gleichzeitig 2 Signale aus, einerseits Bereitschaft zur Diplomatie, andererseits ein Zeichen der Stärke. Golini Atay über einen geschickten Schachzug.
Der Syrienkrieg im russischen Fernsehen. Ein Computerspiel, ästhetisch schön, klinisch rein, eine imperiale Macht im Wohnzimmer. 6 Monate dauerte das Spiel, nun ist es gewonnen, die Mission erfüllt, es geht nach Hause. Gestern Nacht erklärte Russlands Präsident den Teilabzug der Truppen. Der Krieg habe den Frieden möglich gemacht. Die effektive Arbeit unseres Militärs hat die Grundlage für den Beginn des Friedensprozesses geschaffen. Ich denke, dass die Aufgaben, die dem Verteidigungsministerium und den russischen Streitkräften gestellt wurden, im Großen und Ganzen erfüllt sind. 10.000 Quadratkilometer seien befreit worden, 400 Siedlungen sicher gemacht, in 9.000 Flügen hätten die Kampfjets 2.000 Terroristen ausgelöscht. Orden für die Rückkehrer, alle Bombenwürfe chirurgisch präzise. Über die nach wie vor aktiven IS-Terroristen in Syrien dagegen wird kaum berichtet. Der Kreml präsentiert seine Aktionen ausschließlich als Erfolge. Und unsere Propaganda tut alles, um das zu bestätigen. Und der sowjetische, postsowjetische, der russische Mensch liebt es, dieser offiziellen Propaganda zuzuhören. Ein echter Erfolg für Moskau, die Stärkung seines Verbündeten. Ein Ende wie das von Saddam Hussein oder Viktor Janukowitsch blieb Bashar al-Assad erspart. Als Russlands Intervention begann, da war das Regime von Assad dabei zu verlieren. Die Moral war niedrig. Ich denke, was Moskau fürchtete, war, dass das Regime kollabiert, zerfällt. Deshalb mussten sie rein und es stabilisieren. Und das haben sie geschafft. Seine Stützpunkte in Syrien will Russland weiter betreiben. Auch seine Luftabwehr bleibt dort, sowie eine wohl 1.000 Mann starke Einheit. Heute sollen die verbliebenen Kampfjets weitere Angriffe geflogen haben. Die Welt sollte begreifen, dass Syrien russisches Territorium ist, zumindest politisch. Und dass Russland dort konsultiert werden muss. Und zum Zweiten sollte der Einsatz Amerika dazu bringen, mit den Russen wieder zu reden. In Genf, wo syrische Opposition und Regierung seit gestern wieder miteinander reden, wurde die Entscheidung aus Moskau positiv aufgenommen. Die Opposition will abwarten. Wenn die Russen es ernst meinen mit dem Truppenabzug, dann wird das das Ende der Diktatur sein, das Ende der Verbrechen dort. Es wird helfen, den Terrorismus in Syrien zu beenden. Gut möglich, dass der russische Teilabzug auch ein Signal ist an die Regierung in Damaskus. Das Signal, kompromissbereiter als früher in die Genfer Gespräche zu gehen.
Und über diese neue Entwicklung im Syrien-Konflikt spreche ich jetzt mit dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Norbert Röttgen. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Atalay.
Ist Putin tatsächlich ein geschickter Schachzug gelungen?
Ich finde, wir gehen Putin auch immer in seiner Kommunikation und PR auf den Leim. Er hat nun seit Monaten bombardiert, flächenmäßig auf Kosten der Zivilbevölkerung. Und er hat nun auch weitgehend seine militärischen Ziele, auch politischen Ziele erreicht. Dass er das nicht dauerhaft tun würde, ist keine Überraschung in der Sache. Der Zeitpunkt ist überraschend, aber in der Sache ist es noch nicht überraschend, weil er seine Ziele erreicht hat. Und nun wird er politische Initiativen entfalten, nachdem er machtpolitisch die Fakten verändert hat.
Aber ihm wurde dieser Raum ja auch vom Westen gegeben, oder nicht? Was bedeutet das denn jetzt für den Westen?
Da haben Sie recht. Putin ist in das Vakuum vorgestoßen, dass der Westen ihm gelassen hat. Der Westen, das sind natürlich die Amerikaner, die nach einem Übermaß der Intervention unter George W. Bush, unter dem Nachfolger Obama, ein Untermaß an Engagement im Nahen Osten gezeigt haben, gewissermaßen eine Aufgabe ihres Gestaltungsanspruchs. Die Europäer haben den traditionell sowieso nicht. Das müssen wir ändern, lernen, denn diese Region ist unmittelbar relevant auch für unsere Sicherheit und unsere Stabilität. Aber dieses Vakuum, das wir gelassen haben, in das ist Putin vorgedrungen.
Wenn Sie sagen, das sollten wir ändern, dann sprechen Sie von Deutschland. Es sind ja noch eben viele internationale Player militärisch in Syrien aktiv, um den IS zu bekämpfen. Sollte sich denn dann Deutschland, das diesen Kampf ja erst seit kurzem und eher zurückhaltend unterstützt hat, jetzt militärisch stärker einbringen?
Ich spreche vor allen Dingen von Europa. Wir müssen, glaube ich, damit rechnen, dass die USA dauerhaft weniger Interesse an dieser Region zeigen. Sie brauchen das Öl aus dieser Region nicht mehr. Sie sind Selbstversorger geworden. Präsident Obama hat das ja ganz programmatisch gerade in den letzten Tagen dargelegt. Aber die Europäer sind in einer ganz neuen Weise betroffen von dieser Region, in ihrer Sicherheit. Die Flüchtlingskrise, der Terrorismus. Also werden wir Europäer uns um unsere eigene Sicherheit kümmern müssen. Dafür müssen wir ganz neue Ressourcen aufbringen, und zwar umfassend, politisch, wirtschaftlich und auch militärisch. Wir können dieser Region nicht mehr entfliehen, sie abschotten, sondern diese Probleme kommen zu uns. Wir müssen uns selber kümmern.
Aber zu Europa gehört nun mal auch Deutschland. Sollte sich Deutschland da militärisch auch anders einbringen?
Ja, ich sagte ja, Deutschland gehört zu Europa. Es geht aber nicht um deutsche Politik, französische, sondern wenn wir Einfluss haben wollen, dann nur in der europäischen Verbindung. Das muss aufgebaut werden. Aber da gehört Deutschland selbstverständlich dazu. Und wir brauchen alle Ressourcen, wirtschaftlich, politisch und auch militärisch. Auch zu letzterem müssen wir Fähigkeiten entwickeln, auch die Bereitschaft, es einzusetzen. Wenn wir das nicht tun, werden wir nicht zählen in dieser Region. Und dann werden wir keine Gestaltung ausüben, sondern werden zusehen, wie die Amerikaner sich zurückziehen und die Russen das Spiel machen auf unsere Kosten.
Könnte dieser Teilrückzug Russlands am Ende das Ende des syrischen Präsidenten Assad bedeuten?
Das ist gut möglich, denn Assad selber ist aus russischer Sicht am Ende Verhandlungsmasse. Assad ist das Vehikel des Machtanspruches von Putin und Russland in der Region. Aber er hat im Grunde die Macht selber abgegeben an Russland vor allen Dingen, aber auch an Iran. Iran ist an der Aufrechterhaltung von Assad auch als Person noch stärker interessiert. Aber am Ende zählt Assad zur Verhandlungsmasse. Und ich glaube, dass das Ende von Assad nach einem Übergangszeitraum Teil einer politischen Lösung ist. Da sind wir noch weit von entfernt. Aber nachdem Russland machtpolitische Fakten geschaffen hat, werden wir nun politische Initiativen sehen. Und auf die sollte auch eingegangen werden, denn wir wollen Waffenstillstand und eine Befriedung in dieser Situation und ergreifen die Gelegenheit.
Dankeschön, Norbert Röttgen aus Berlin, für diese Einschätzung.
Ich danke Ihnen.
Herr, wie viel hat der militärische Teilrückzug Putins aus Syrien mit der russischen Innenpolitik zu tun? Ein Kommentar von Udo Lilischkis vom Westdeutschen Rundfunk.
Da hat Wladimir Putin mit seinem Überraschungskurs es wieder einmal allen gezeigt. Lob und Bewunderung bringt ihn das ein bei seinen Bürgern. Das Fernsehen feiert die ersten heimkehrenden Piloten. Bilder, die Putin im Augenblick dringend braucht. Denn ein halbes Jahr vor den Parlamentswahlen steigt innerhalb der Kremlmauern spürbar die Nervosität. Es geht um den Widerspruch im Land zwischen Fernseher und Kühlschrank. Denn selbst ausgewachsene Patrioten merken jetzt, wie Preise explodieren, Reallöhne sinken, Arbeitsplätze verschwinden. Vor allem in der Provinz. Ich habe sie gerade ein paar Wochen bereist. Leere Fabriken, einstürzende Altbauten, verlassene Dörfer. Putins Einheitspartei verliert an Rückhalt. Wie nervös der Kreml inzwischen auf die Stimmung im Land schaut, zeigt eine Umfrage in industriellen Monostädten. Auftraggeber kein Soziologieinstitut, sondern der föderale Dienst für die Bewachung des Präsidenten. Ergebnis: 60% der Bewohner halten ihre Lage für kaum erträglich. Es gibt erste Demonstrationen und Streiks. Fernseher oder Kühlschrank, also letzterer wird sich kaum schnell wieder füllen lassen. Nach 15 Jahren versäumter Strukturreformen ist es jetzt bei leeren Kassen zu spät dafür. Bleibt also vor den Wahlen nur noch die Stellschraube Fernseher, damit das Sein nicht allzu nachhaltig das Bewusstsein prägt. Was aber steht jetzt auf dem Spielplan? Nachdem 2 Jahre lang erst ukrainische Faschisten und jetzt arabische Terroristen bekämpft wurden, fehlt Wladimir Putin vor den Wahlen ein neues Thema für die Hauptnachrichten, glauben Skeptiker. Die Reality-Show Elend in der russischen Provinz wird es wohl sicher nicht sein. Und so mischt sich in die Erleichterung über den Syrien-Rückzug auch bei mir die Sorge, was als nächstes kommt.
Udo Lilischkis kommentierte: Sie sind wieder zurück im griechischen Flüchtlingslager Idomeni. Hunderte Flüchtlinge hatten sich gestern, wie hier zu sehen, von dort auf den ungewissen Weg nach Mazedonien gemacht. Was wir gestern Abend, als wir Ihnen die dramatischen Bilder zeigten, noch nicht wussten: offensichtlich waren sie durch Flugblätter wie dieses regelrecht dazu aufgefordert worden. Wer dieses zynische Spiel mit der Hoffnung betrieben hat, ist noch unklar. Offensichtlich sollte so Druck auf die Politik ausgeübt werden, dem Elend in Idomeni endlich ein Ende zu machen. Denn das ist nach wie vor groß, wie Ellen Trapp berichtet.
Für den Becher heiße Suppe sind sie dankbar. Doch eigentlich reicht das, was ihnen die freiwilligen Helfer geben, nicht. Im Elendslager von Idomeni läuft alles wie seit Wochen. Nicht mal das Wetter wird besser. Regen, Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt, erbärmliche Bedingungen. Doch ein Stück Papier bleibt heute in der Zeltstadt das beherrschende Thema. Wer hat diese Flugblätter initiiert und warum? Darauf heißt es, schon 5 Kilometer weiter sei die Grenze offen und wer hier bleibe, den würden die Griechen in die Türkei schicken. Freiwillige Helfer wie Jana Rückert hatten frühzeitig davon erfahren.
Wir waren ziemlich entsetzt, dass so Fehlinformationen gestreut werden. Wussten aber, dass auch Leute informiert sind und dass es auch eine Lautsprecherdurchsage gab, sodass das nicht stimmt. Und haben nicht damit gerechnet, dass so viele Leute tatsächlich loslaufen.
Von wem das Papier kommt, weiß bislang niemand. Unterzeichnet ist es mit Kommando Blüm. Norbert Blüm übernachtete vergangenes Wochenende in Idomeni im Zelt, dementiert heute, mit dieser Aktion etwas zu tun zu haben. Getrieben von der Hoffnung waren Tausende gestern mit allem, was sie noch haben, marschierten sie durch Schlamm und einen Fluss Richtung Mazedonien. Ohne Erfolg. Irgendjemand wollte diese Bilder provozieren. Wo ist das Rote Kreuz? Wo all die anderen Organisationen? Warum hat uns niemand geholfen? Niemand interessiert sich für uns. Sind wir für sie Menschen oder nicht? Diese Reise endete dort, wo sie begonnen hat. In Idomeni. Eine gefährliche Reise, eine fast kriminelle Aktion auf Kosten hilfloser Menschen. Vielleicht deshalb kam heute hoher Besuch von Regierung und EU-Kommission an die griechisch-mazedonische Grenze. Präsenz zeigen und schildern, dass man einen Plan hat, lautet deren Devise. Die Menschen, die Unruhe verbreiten, dass die Grenzen geöffnet werden, provozieren verzweifelte und illegale Taten der Flüchtlinge, wie dieser Marsch gestern, der Inhaftierungen und Menschenleben gekostet hat. Und es wurde nichts damit erreicht. Diese Täter müssen gestellt werden und unsere Polizei arbeitet daran. In Athen spricht erstmals der griechische Ministerpräsident Tsipras zu den Flüchtlingen. Wir bitten die Flüchtlinge in Idomeni nicht weiter dort auszuharren. Die nationalen Alleingänge einiger Balkanstaaten sind kein Zufall. Und wir sind davon überzeugt, sie haben einmal die Grenze geschlossen und sie werden auch nicht wieder geöffnet. Deshalb bitten wir die Flüchtlinge, in die Flüchtlingsheime zu gehen, die die griechische Regierung für sie gebaut hat, mit menschenwürdigen Bedingungen. Problem: Viele der umliegenden Unterkünfte sind entweder überfüllt oder kaum besser als Idomeni. Wann und wohin die etwa 12.000 Flüchtlinge umgesiedelt werden, ist völlig unklar. In ganz Griechenland sind mittlerweile fast 44.000 Flüchtlinge gestrandet.
In Brüssel ist bei einem Antiterroreinsatz der Polizei ein Verdächtiger getötet worden. Mehr dazu in den Nachrichten mit Jens Rieber.
Während einer Wohnungsdurchsuchung im Stadtteil Forêt sei das Feuer auf die Polizisten eröffnet worden, erklärte die Staatsanwaltschaft. Einsatzkräfte sperrten das Gebiet weiträumig ab. Die Razzia stand offenbar im Zusammenhang mit den Terroranschlägen in Paris vom November.
Ausnahmezustand im Arbeiterviertel Forêt im Süden von Brüssel. Alles abgesperrt. Die Anwohner wurden aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben. Am frühen Nachmittag hatten französische und belgische Spezialisten den Antiterroreinsatz begonnen. Dabei kam es zu einem Schusswechsel. Es gibt eine Schule und einen Kindergarten in dem abgesperrten Gebiet, so der Bezirksbürgermeister am Nachmittag. Diese Gebäude wurden gesichert. Schließlich wurde ein Verdächtiger von der Polizei getötet. Es soll sich aber nicht um den europaweit gesuchten Islamisten Salah Abdeslam handeln. Doch eine Verbindung zu den Terroranschlägen in Frankreich scheint es zu geben. Die Hausdurchsuchungen stehen im Zusammenhang mit den Ereignissen von Paris, bestätigt der belgische Premierminister am Abend. Noch gibt es keine Klarheit über die Identität des Getöteten. 4 Polizisten wurden bei dem Einsatz verletzt.
Vor dem Bundesverfassungsgericht kämpfen die Energiekonzerne um Entschädigungen für den Atomausstieg. In Karlsruhe wird von heute an über die milliardenschwere Schadensersatzklage von RWE, Vattenfall und E.ON verhandelt. Die Konzerne argumentieren, sie seien quasi enteignet worden, als die schwarz-gelbe Bundesregierung unter dem Eindruck der Katastrophe von Fukushima ihren radikalen Kurswechsel in der Atompolitik vollzog. Die Lasten müssten von der gesamten Gesellschaft getragen werden.
März 2011. Der Tsunami vor der Küste Japans sorgt für den Super-GAU. In Fukushima kommt es zu Explosionen im Atomkraftwerk und zur Kernschmelze. In Deutschland führt die Katastrophe bei der schwarz-gelben Regierung zum Umdenken. Ein paar Monate vorher hatte sie die Laufzeiten für die Atomkraftwerke noch bis maximal 2036 verlängert. Jetzt die Rolle rückwärts. 8 Atommeiler werden 2011 sofort abgeschaltet. Bei allen anderen wird ein klares Ende festgesetzt. Statt 2036 soll das letzte Atomkraftwerk jetzt 2022 vom Netz gehen. Die 3 Energiekonzerne E.ON, RWE und Vattenfall wollen diesen Atomausstieg nicht rückgängig machen, aber sie wollen eine Entschädigung vom Staat.
Zunächst mal haben wir investiert in die Laufzeitverlängerung. Das heißt, wir haben ganz einfach Geld ausgegeben.
Die Bundesregierung hält im Gerichtssaal entgegen, die Atommeiler würden immer noch genug Gewinne abwerfen. Zudem hätten die Betreiber immer mit einer anderen Bewertung der Gefährlichkeit und einem schnelleren Ausstieg rechnen müssen. Das Urteil kommt in einigen Monaten.
Die Energiewende und ihre Folgen beschäftigen auch die Börse. Mehr dazu von Anja Kohl aus Frankfurt.
Für die Energiekonzerne geht es bei der Verfassungsklage um viel Geld. Sie sind finanziell geschwächt, hatten es versäumt, in erneuerbare Energien zu investieren. Deshalb warf sie der Atomausstieg völlig aus der Bahn. Bis heute sind Verluste die Folge. Auch die Eigentümer der Konzerne, die Aktionäre, unter denen auch viele Kommunen sind, haben seither viel verloren. Die von E.ON mehr als die Hälfte ihres Geldes, RWE-Aktionäre mit rund 70% noch mehr. Die Zukunft bleibt unklar, denn hinter den Kosten des Atomausstiegs steht nach wie vor ein Fragezeichen. Die 4 Atomkonzerne haben dafür Rückstellungen gebildet. Diese aber dürften nur für den Rückbau der Meiler reichen, belaufen sich auf 39 Milliarden Euro. Die Kosten für die Endlagerung des Atommülls könnten nochmal so teuer werden. Über deren Verteilung verhandelt derzeit eine Expertenkommission mit den Konzernen. Letztlich geht es darum, ob ein Teil der Kosten auf die Steuerzahler abgewälzt wird. Die Regierung scheint zum Einlenken bereit, um den Versorgern eine Zukunft zu ermöglichen. Dafür aber verlangt sie die Rücknahme der Verfassungsklage.
Und noch ein Blick auf die Börsendaten. Der deutsche Leitindex DAX ging mit 9.934 Zählern aus dem Handel. Der Dow Jones schloss bei 17.252 Punkten.
Mensch und Maschine. Die Verbindung, ja Verschmelzung von künstlicher Intelligenz und Homo sapiens ist eine Vorstellung, die Menschen schon lange fasziniert. Und zwar nicht nur Forscher, sondern auch Filmemacher und Comiczeichner, wie Dr. Octopus, der bösartige Gegenspieler von Spider-Man, beweist. Mit seinen 4 krakenartigen Roboterarmen, die er per Gehirn lenkt, öffnet er jede Tür. Das soll in Zukunft auch ohne martialische Metalltentakel für jeden möglich sein. Und zwar per Chip, den der Mensch unter der Haut trägt. Getestet werden kann das jetzt schon auf der diesjährigen CeBIT, wie Björn Siebke und Jörg Isen für uns dort beobachtet haben.
Dies ist kein OP-Tisch. Hier wird am vernetzten Menschen gearbeitet. Bis vor kurzem gab es Chips unter der Haut nur, um Hunde und Katzen zu markieren. Auf der CeBIT in Hannover werden nun auch Messebesucher markiert. Bei Tim Kuchenbäcker ist die Neugier größer als die Angst vor dicken Nadeln. Ganz ohne Blut geht es aber nicht.
Es ist schon anders als bei einer normalen Spritze, hat schon ein bisschen mehr gezwickt.
Kuchenbäcker ist für eine Medienagentur im Auftrag der Aussteller auf der CeBIT. Der Messeberichterstatter sieht viele Vorteile, sich chippen zu lassen.
Ich glaube tatsächlich, dass das die Zukunft ist. Davon bin ich überzeugt.
Zukunft? Schon jetzt lassen sich mit dem Chip Türen öffnen.
Also das ist jetzt meine Haustür zu Hause. Man sieht, sie ist abgeschlossen. Ich kann hier dran drehen, es passiert nichts. So, ich habe auch keinen Schlüssel mehr. Ich habe meine Hand, würde jetzt sozusagen Tür aufmachen und könnte reingehen.
Passwörter für den Computer braucht man nicht mehr. Die Zutrittskarte fürs Fitnessstudio überflüssig. Und selbst der Autoschlüssel kann abgeschafft werden.
Das ist ja gerade der Charme daran, dass ich das im Körper trage. Ich kann es nicht mehr verlieren, es kann mir nicht mehr geklaut werden.
Aber nicht alle IT-Experten finden das wirklich praktisch.
Egal, wo ich den einbaue, es hindert meine Beweglichkeit. Üblicherweise wird er zwischen Daumen und Zeigefinger ja implantiert. Das ist ein Bereich, wo sich der Körper sehr stark bewegt. Also wo ich tendenziell auch viele Irritationen habe. Und deshalb hätte ich da schon an der ersten Stelle das Problem.
Und dann wäre da ja noch der Datenschutz. Wer sich dem Implantat auf 3 mm nähert, etwa beim Handschlag, kann die Daten lesen. Das ermöglicht Identitätsklau. Das soll nun ein neuer Chip verhindern, der sich nicht so leicht kopieren lässt. Er bekommt ein verschlüsseltes Signal. Nur wenn er es korrekt entschlüsselt, wird der Zugang gewährt. Dadurch weist das Implantat nach, dass es nicht kopiert wurde. Dieser neue Implantatchip wird auch auf der CeBIT gezeigt, zurzeit noch als Prototyp. Er wird in den Mittelfinger eingesetzt, natürlich wieder unter die Haut.
Ist gut, meine Katze hat auch so einen kleinen Chip. Das ist sehr hilfreich, damit kann sie ihre Katzenklappe öffnen und die anderen Katzen bleiben leider draußen. Aber bin ich eine Katze? Ich glaube, das ist noch nicht so weit.
Dennoch, Schätzungen der Hersteller zufolge sollen weltweit schon mehr als 30.000 Implantatchips verkauft worden sein. Die Vision von der Verschmelzung von Mensch und Maschine, sie lebt auf der CeBIT.
2 Tage nach der Landtagswahl gibt es in Baden-Württemberg eigentlich nur noch eine Option für die Regierungsbildung. Noch einmal Nachrichten mit Jens Rieber.
Derzeit scheint eine Koalition der Grünen-Wahlsieger mit der CDU die wahrscheinlichste Option. Morgen sind erste Gespräche angesetzt. Für rechnerisch auch mögliche Dreierbündnisse hatte es Absagen gegeben. Die FDP will in Stuttgart nicht mit Grünen und SPD zusammengehen und die SPD wiederum nicht mit FDP und CDU. Für den jüngsten Anschlag in Ankara mit 37 Toten hat die türkische Regierung offiziell die PKK verantwortlich gemacht. Die Selbstmordattentäterin sei als Mitglied der verbotenen Arbeiterpartei identifiziert worden, teilte das Innenministerium mit. Als Konsequenz forderte Präsident Erdogan, den Begriff Terrorismus im Strafrecht weiter zu fassen. Es bestehe kein Unterschied zwischen den bewaffneten Terroristen und ihren Unterstützern, die lediglich ihre Position oder ihren Titel zur Verfügung stellten, so Erdogan. In Norwegen verhandelt von heute an ein Gericht darüber, ob der Rechtsextremist Anders Breivik bessere Haftbedingungen erhält. Breivik hat im Juli 2011 in Oslo und auf der Insel Utøya insgesamt 77 Menschen getötet. Dafür wurde er zur in Norwegen geltenden Höchststrafe von 21 Jahren verurteilt. Die Strafe verbüßt Breivik bisher in Isolationshaft, seiner Meinung nach ein Verstoß gegen die Menschenrechte. Nach der Explosion eines Sprengsatzes an einem Auto in Berlin geht die Polizei von einer gezielten Attacke aus. Man prüfe einen Hintergrund in der organisierten Kriminalität, so ein Polizeisprecher. Der Sprengkörper war während der Fahrt des PKW mitten im Berliner Morgenverkehr hochgegangen. Der Fahrer starb. Ob der Mann Ziel des Anschlags war, ist unklar. Er war wegen Falschgeld und Drogendelikten Polizei bekannt.
Benjamin von Stuttgart-Barre hat in seinem Leben öfter in den Abgrund geblickt. Beim Austesten seiner Grenzen ist der Popliterat bereits in jungen Jahren so weit gegangen, dass er völlig am Ende war. Er ist ein Schriftsteller, Journalist und Moderator, der sich selbst immer wieder zur Schlagzeile machte, auch weil er weder seine Bulimie noch seinen Drogenmissbrauch unterm Deckel hielt. Jetzt mit 41 Jahren hat Stuttgart-Barre sein neues Buch Panikherz präsentiert, in dem er sich mit Verlaub über sein eigenes Leben auskotzt und eine Art Comeback hinlegt. Das kann einem zu viel werden und doch bekommt man nicht genug von ihm. Jan Niebold berichtet.
Er braucht das einfach, den großen Auftritt. Benjamin von Stuttgart-Barre präsentiert dem Hamburger Publikum sein Leben. Er kehrt zurück auf die Bühne mit Panikherz. Drastisch, dramatisch beschreibt er seinen Aufstieg zum Popstar der deutschen Literatur und seinen Absturz, die Bulimie.
Von morgens bis abends jeden Tag derselbe Ablauf. Entsagung, Kontrollverlust, Fressanfall, Kotzen, Erschöpfung und wieder von vorn. Der körperliche Verfall ging schnell, ich nahm immer weiter ab, fühlte mich mehr denn je viel zu dick.
Eine Autobiografie soll das Buch nicht sein. Das reicht ihm nicht. Typisch Stuckrad-Barre. Auf knapp 600 Seiten geht es um Popmusik, Freundschaften, Kokain. Koksen, Kotzen und wieder von vorn. Stuckrad-Barre kehrt sein Innerstes nach außen.
Die Sucht ist ein sehr autistischer Vorgang. Das ist kein soziales Ereignis. Und deshalb war das leicht, aber auch sehr wichtig zum Erzählen, damit ich völlig frei sein kann und sehr radikal in der Selbstausweidung und Selbstbeschreibung.
Selbstausweidung, Selbstbeschreibung, das hat Stuckrad-Barre schon immer in Perfektion beherrscht. Er, der krakelende Narzisst, wie das Feuilleton in den 90ern mal geschrieben hat, der damals die Welt der Stars als Musikjournalist und Autor im Sturm erobert. Und irgendwann kaputt geht an ihr. Schreibt Blockaden, Depressionen. Herausgeholfen hat ihm die Freundschaft zu diesem Mann, Udo Lindenberg. Auch um ihn geht es oft in Stuckrad-Barres Buch. Der Panikrocker hat den Autor zum Drogenentzug in der Klinik überredet. Beide fühlen sich seelenverwandt, haben fast die gleichen Krisen erlebt.
Natürlich hat Udo Lindenberg, hat er einfach 20 Jahre lang ungefähr ein wahnsinniges künstlerisches Tief gehabt. Und es klingt hinterher immer so toll, man muss ganz tief fallen, um dann wieder ganz hoch aufsteigen zu können. Aber es ist währenddessen natürlich schrecklich. Man macht währenddessen furchtbare Platten, blamable öffentliche Auftritte. Weiß ich, wovon ich spreche.
Und jetzt? Ist das neue Buch von Stuckrad-Barre ein Versuch, sich endlich zu versöhnen? Mit den Menschen, zu denen er oft so gehässig war, mit dem Leben an sich, mit sich selbst?
Man muss nur die Härte und Radikalität der Beschreibung anderer auch auf sich selbst anwenden. Sonst ist es blöd. Sonst ist es einfach für immer Schulhof, am Rand stehen und sagen, Manuela hat dicke Beine.
Er will und er kann sich nicht ändern. Stuckrad-Barre, der Mann, der erst richtig lebt, wenn er die Aufmerksamkeit der anderen hat. Der abhängig ist vom Rausch des Ruhms.
Von einem Leben zwischen den Extremen jetzt zum Wetter, das Claudia Kleinert heute auch einige Extreme zwischen Alpen und Küste zu bieten hatte.
Ja, Pina, und es war es im Süden richtig winterlich, im Norden dagegen ein Hauch von Frühling. Die Temperaturen waren unterschiedlich und das Wetter war total unterschiedlich, denn eine Kaltfront, hier sieht man noch so die dichten Wolkenfelder, die zog von Nordost nach Südwest, brachte kräftigen Schneefall um die Mittagszeit zum Beispiel in Bayern, am Nachmittag dann in Baden-Württemberg. Holzkirchen hat Mittag 0 Grad und 10 Zentimeter Schnee. Es hat richtig kräftig geschneit. Sylt dagegen 12 Grad und über der Mitte kam auch mal zwischendrin die Sonne durch. Die nächsten zwei Tage werden dann für alle deutlich freundlicher ausfallen. Dann scheint die Sonne häufiger und Donnerstag gibt es sogar mal einen Frühlingstag für alle einen einzigen. Jetzt in der Nacht haben wir es noch mit dichten Wolken zu tun. Etwas Schneeregen oder Schnee fällt noch in den östlichen Mittelgebirgen, wird aber nicht mehr allzu viel sein. Und in den Hochlagen des Schwarzwaldes wird es stürmisch, da kann es schwere Sturmböen geben und dementsprechend auch Schneeverwehungen, weil es eben auch da stark geschneit hat. Vorsicht, Straßen können glatt sein, da wo es nass war und in der Nacht friert. Denn es geht auch mal auf, also es lockert auf, die Wolkendecke. Und deswegen sinken die Temperaturen bis morgen früh auf Werte zwischen +2 und -3 Grad in den höheren Lagen. Morgen Vormittag aber scheint schon verbreitet die Sonne. Gibt noch so ein paar dickere Restwolken und vielleicht noch allerletzte Flocken im Thüringer Wald. Im Laufe des Nachmittags aber scheint die Sonne verbreitet. Es wird zum Teil sogar richtig schön, zum Beispiel im Süden Bayerns oder auch im Norden Deutschlands. Und die Temperaturen schaffen es dann an der Küste so auf 6 bis 9 Grad. Da wird es nicht mehr so warm wie heute. Und im übrigen Deutschland meist 9 bis 11 Grad. Der Wind dazu wird allerdings spürbar sein. Der ist ganz schön kalt. Und der ist vor allem im Süden kräftiger als im Norden. Da im Mittelwind Stärke 5, da kann es auch mal eine starke Böe geben. Dann der Donnerstag. Viel Sonne und bis zu 15 Grad. Allerdings am Freitag schon wieder dichte Wolkenfelder aus Norden. Temperaturen verhalten hier 6 bis 8 Grad. Nur im Süden noch mal bis zu 14 Grad. Also so wirklich will er sich noch nicht durchsetzen, der Frühling. Aber einen kleinen Vorgeschmack bekommen wir.
Na, das ist doch schon mal was. Dankeschön, Claudia Kleinert. Ja, und das war's von uns. Um 0.15 Uhr meldet sich Anna Planken mit dem Nachtmagazin. Und hier folgt jetzt der empfehlenswerte Spielfilm Der letzte schöne Tag. Bis morgen. Guten Abend noch.